Entschuldigung, einen Chai Matte bitte. Danke. Ja, jetzt herzlich willkommen zu Chai Matte, Yoga-Philosophie im Café und wie Yoga so im Alltag geht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören, Lernen und Auffrischen deines yogischen Lifestyles.
Guten Morgen, liebe Astrid.
Guten Morgen, lieber Alex.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr dabei seid heute. Oder vielleicht auch morgen.
Oder irgendwann.
Das ist ja das Geile schon auch am Podcast. Du kannst es dir immer anhören, wann du Bock hast. Neulich habe ich wieder jemanden gehabt, der hört wirklich unseren Podcast, wenn er auf die Arbeit fährt.
Ja.
Finde ich toll.
Gut.
Und geht gut, dann sozusagen gebrieft in den Job rein.
Und seine Kollegen wundern sich, ne, was mit ihm los ist.
Warum er so gut drauf ist. Oder warum er so in so einem Shanti-Mode durch die Arbeit fliegt. Was ist mit dir los? Bist du krank? Nee, ich bin einfach nur gut drauf. Finde ich schön. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, heute ist tatsächlich eine neue Premiere. Ja, Astrid, ich habe es dir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, obwohl du heute so eine tolle Gesprächspartnerin bist.
Oh je, was kommt jetzt?
Wir haben das erste Kapitel abgeschlossen.
Ja. Ich erinnere mich, ja. Letztes Mal hatten wir das erste Kapitel beendet, ne?
Richtig.
Ja.
Und jetzt bist du wieder da und wir starten
schon
mit dem zweiten Kapitel.
Genau.
Ah, das ist doch toll, oder?
Ja, was für eine Ehre.
Es ist wirklich schön. Es sind jetzt ja deutlich über 20 Podcasts geworden aus dem ersten Kapitel. Und jetzt steigen wir ins zweite Kapitel ein. Und im zweiten Kapitel wird es dann auch gleich, finde ich, noch ein bisschen, teilweise ein bisschen greifbarer. Im ersten Kapitel haben wir ganz, ganz viel über den Geist gesprochen. Der Geist, mein Gott, der lässt sich in so einem Podcast auch nicht in der ganzen Fülle irgendwie begreifen, also oder erörtern. Wir haben viel über Geist gesprochen, wir haben viel über Gott tatsächlich auch gesprochen. So, was ist für dich göttlich? Wo finden wir das Göttliche in uns und auf welche Art und Weise? Und wie können wir es definieren? Und jetzt kommen wir dann ja auch irgendwann zu dem achtgliedrigen Yoga-Pfad. Ne? So unsere acht Säulen, an denen wir uns gerne entlanghangeln, auch in den Yogastunden und im Alltag. Und bevor wir da hinkommen, sind wir jetzt beim ersten Vers im zweiten Kapitel. Und liebe Astrid und liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte diesen Vers jetzt mit euch natürlich teilen, weil darüber werden wir sprechen. Mit Bereitschaft zum Verzicht, leidenschaftlich zu handeln, dabei durch Rücksicht auf die eigenen Kräfte und Grenzen über sich selbst zu lernen und dem Unvorhersehbaren gegenüber offen zu sein, das wird Kriya-Yoga genannt. Wir haben drei Begriffe, wir haben vier Begriffe, einmal Tapas, die Leidenschaft oder auch der Verzicht. Wir haben Svadhyaya, das Selbststudium oder sich selbst zu nähren. Wir haben Ishvara Pranidhana, das ist dieses, ja, wie hier Patanjali schreibt, das hingebungsvolle Handeln, ohne die Ergebnisse in den Vordergrund zu stellen. Und wir haben das Kriya, also eine reinigende Handlung. Das sind jetzt viele Informationen auf einmal, finde ich. Ich möchte kurz nochmal die Erläuterung vorlesen. Weil ich finde, mit der Erläuterung können wir teilweise noch mal mehr anfangen als mit dem Vers selbst. Einheit äußert sich, wenn mit uneingeschränktem Einsatz gehandelt wird, unter Berücksichtigung individueller Fähigkeiten und Grenzen, ohne dabei den Eigenwillen überzubewerten.
Ja.
Wir handeln mit uneingeschränktem Einsatz, beispielsweise indem wir Yoga unterrichten. Unter Berücksichtigung individueller Fähigkeiten und Grenzen. So, was würde es dir nutzen, wenn du Yogalehrer bist und du unterrichtest so viel, dass du ausbrennst? Mhm. Also das heißt Grenzen wahren. Und auch ohne dabei den Eigenwillen überzubewerten. Das heißt, manchmal tun wir eine Sache, um ein Ergebnis zu erzielen.
Allermeist tun wir das so.
Richtig. Um ein Ziel zu erreichen. Ja. Um ein großes Ziel vielleicht auch zu erreichen. So, und da sagt Patanjali oder auch Sriram, der die Erläuterung schreibt, ja, den Eigenwillen, den darfst du nicht überbewerten. Wieso eigentlich nicht? Wieso soll man den Eigenwillen nicht überbewerten oder nicht in den Vordergrund stecken, also in den Vordergrund rücken?
Ja, ich finde es erstmal ganz spannend zu beobachten, wo der Eigenwille überhaupt entsteht. Wo kommt denn der her? Was ist denn dieser Teil in einem, aus dem der Eigenwille erzeugt wird? Ist es unser wahres Selbst oder ist es unser Ego? Also ich habe jetzt eigentlich fast die Antwort schon gegeben. Ne?
Moment.
Ja, und also es ist das Ego, was seinen Willen hier erzeugt und oft auch die Motivation für unser Handeln ja bildet. Und daraus ergibt sich natürlich auch eine enorme Einschränkung, weil was ist unser Ego? Unser Ego ist ja was ganz Eingeschränktes, was ganz Beschränktes. Das führt uns in die Enge, ja, und wir wollen aber eigentlich ja die Weite im Yoga.
Das Ego nährt sich durch Vergangenes.
Durch Vergangenes, durch auch die Zukunft, also irgendwelche Wünsche, die in die Zukunft gerichtet sind.
Und die Wünsche kommen auch aus der Vergangenheit.
Und die kommen wiederum aus der Vergangenheit, ja. Mhm. Und es ist einfach sehr eng, ja. Und wenn wir unsere Motivation halt nur über diesen... über das, was unser Ego will, ziehen, dann fehlt uns die Freiheit unseres Handelns total. Und damit auch die Einheit.
Auch das Seinlassen-Könnens, oder?
Das Seinlassen-Können,
einfach mal sich sein lassen. Mhm. Auch mal den Moment sein lassen.
Genau, das hat ganz viel, das stimmt, wie du sagst, ganz viel mit dem im Moment sein zu tun. Ja. Weil das Ego, hält sich ja immer nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft auf. Und daraus zieht es seine Energie. Und daraus entsteht dann der persönliche Wille. Und das, meinst du eben dann, ist deine Motivation, ja? Wobei das gar nicht deine wirkliche Motivation ist.
Was nicht heißt, dass wir keine Ziele im Leben haben sollen. Ganz im
Nein,
Gegenteil.
Nein, das ist genau, das ist damit
wir brauchen
nicht gemeint.
Ziele. Ja. Wir brauchen Ziele, wir brauchen Hinzu-Ziele, um uns weiterzuentwickeln.
Genau.
Ich glaube, dass wir mehr Leichtigkeit im Ziele erreichen integrieren dürfen.
Mehr Flexibilität,
mehr Weichheit.
Ja.
Und darüber hatten wir uns auch in der letzten Session unterhalten, wenn mal was nicht gleich klappt, nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, okay, so wie kann ich neue Wege gehen, wie kann ich eine neue Lösung für mich finden?
Also ich glaube auch, so eine Zielsetzung ist wichtig, aber sollte eher so als Orientierung im Leben gesehen werden, damit man so in etwa weiß, wo will ich hin? Und dann ist aber die große Kunst, da wieder loszulassen. Trotzdem diese Orientierung noch beizubehalten, aber dann setzt genau dieser Vers eben ein, ja? Woher nehme ich jetzt die Motivation, diesem Ziel näher zu kommen? Woher kommt diese Motivation? Mhm. Die kann ja aus unterschiedlichen Bereichen kommen.
Im besten Falle kommt diese Motivation aus einem tiefen Gefühl heraus,
genau.
Aus einer Schwingung heraus, die mir gut tut, die mir vielleicht auch in der Vergangenheit schon richtig gut getan hat. So, und ich fühle das. Und wie fühlt sich dieses Ziel an? Also wie fühlt sich vielleicht auch das Ergebnis an? Beispielsweise jetzt zu sagen, ich habe Lust, endlich mal wieder Skifahren zu gehen. So wie weil ich in der Vergangenheit damit ganz, ganz viele tolle Erfahrungen und auch so ein Auftanken verknüpfe. So, wie fühlt sich das an, wenn ich Ski fahre? Wie fühlt sich das an, wenn ich im Schnee unterwegs bin, wenn ich Lift fahre, wenn ich die kalte Luft auf meiner Stirn spüre oder auf meiner Haut? So, und dann habe ich ja letztendlich auch, ich meine, es ist ein kleines Ziel, aber es ist trotzdem Ziel. So, doch, und dann gehe ich dahin.
Doch, dahin, ja. Da sind ja große Tische.
Und es kommt ja auch ein Stück, klar, es kommt zwar aus dem Ego raus, aus dem Ego-Geist, aber ja letztendlich aus einer Ego-Kultur, die ich jetzt als positiv bezeichnen würde. Mhm. Weil sie mir in dem Fall wirklich gut tut. Und alles, was mir gut tut, tut dann höchstwahrscheinlich auch meinem nahen Umfeld auch gut.
Ja.
Ich meine, das Beispiel Skifahren ist wieder eine andere Sache. Ja, da gibt es auch genug kritische Stimmen halt. Aber es gibt ja, gut, also das lassen wir uns einfach ja, so stehen.
Ja,
halt,
genau,
gell?
Genau. Das ist ja auch nicht Thema, ne?
Genau.
Letztendlich, ne? Ja. Wie man das jetzt bewertet. Ja, eben, genau.
Ich glaube, wir brauchen den Ego-Geist nach wie vor, weil wir Mensch sind. Mhm. Den brauchen wir für Ziele. Für Wünsche und für Ideen.
Ja, das Ego, das hat auch durchaus eine Berechtigung. Ja, das ist jetzt nicht so, dass wir versuchen müssen, das irgendwie aufzulösen oder so, wie es oft auch beschrieben wird. Ja,
ja, ja.
Sondern das hilft uns ja auch, uns in unserem Alltag zu orientieren, eben auch Ziele zu erreichen beispielsweise, ja, irgendwas umzusetzen und so weiter. Aber ich glaube, der springende Punkt ist, wir müssen uns bewusst werden, was da gerade, also wer da gerade die Motivation vorgibt. Ja. Und eben dem, was nicht Ego ist, also unserem wahren Selbst und der Energie, die daraus aufsteigt, genügend Raum noch zu geben.
Und dafür brauchen wir immer wieder dieses Innehalten.
Das Innehalten, genau.
Die Meditation.
Ja. Ja, und dann fangen wir an, voranzugehen, ja, also auf unserem Weg. Und da ist ja in dem Vers auch beschrieben, diese Hingabe, ohne irgendein Ergebnis zu erwarten. Das ist, finde ich, auch ein spannender Teil, ja. Also sich hinzugeben, dem, was man gerade tut, ohne auf das Ergebnis zu blicken.
Mhm. Oder ohne die Früchte ernten zu wollen, ne?
Genau.
So.
Genau, weil wenn du irgendetwas nur deswegen tust, weil du davon einen Vorteil dir erhoffst oder irgendwas in der Zukunft erwartest, dann bist du ja schon wieder komplett aus dem jetzigen Moment draußen, ja? Dann kannst du dich nicht hingeben dem, was du gerade tust, weil du gleich schon wieder nach vorne blickst, was bringt mir das jetzt? Und dann bist du nicht mehr in der Hingabe.
Ja, du entkoppelst dich ein Stückchen weit.
Ja.
Ne? Genau. Deswegen ist es ja meines Erachtens nach immer wieder wichtig, sich mit dem eigenen Fühlen zu verbinden, sich mit dem inneren Kern zu verbinden und aus dieser inneren Quelle heraus ganz bewusst aber ein Gefühl zu erzeugen. Ein Gefühl, was im entferntesten Sinne was mit diesem Ziel zu tun hat.
Ja, genau.
So, weil dann strahlst du es plötzlich aus und du kannst dich eigentlich zurücklehnen.
Ja, und dann geht alles viel müheloser.
Es geht viel müheloser.
Das ist tatsächlich das Resultat.
Und das Universum wird ja letztendlich genau darauf reagieren, was du ausstrahlst, kommt wieder zu dir zurück. So, wenn du Glücklichsein ausstrahlst und Zufriedenheit oder Struktur ausstrahlst oder Klarheit ausstrahlst, dann wird dir das Universum genau diese genannten Aspekte liefern.
Ja.
So, es ist halt einfach ein kosmisches Gesetz.
Ja. Bis hin zu den körperlichen Aspekten. Mir fällt gerade ein tolles Beispiel ein, was ich mal so ganz eindrücklich erfahren durfte, und zwar tatsächlich im Yoga, in der Yoga-Praxis, in der Vorwärtsbeuge, eine ganz banale Haltung eigentlich erstmal, ja? Also die sitzende Vorbeuge. Und ich bin grundsätzlich am Anfang, als ich mit Yoga begonnen habe, sehr ungedehnt gewesen, sehr unbeweglich und bin dann immer in dieser sitzenden Vorbeuge. Es war so eine richtige Herausforderung für mich, überhaupt erstmal gerade sitzen zu können. Ja. Und dann irgendwann, als ich zu Hause für mich mal praktiziert habe und da in dieser sitzenden Vorbeuge saß, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, jetzt irgendwie da möglichst weit nach vorne zu kommen. Das war, also das Ziel war zwar irgendwo da im Hintergrund, ja, aber nicht mehr als Ziel, was ich erreichen will. Also dieser persönliche Wille, der war nicht mehr gegeben, der war komplett weg. Und ich habe begonnen, nur in diesem Moment in den Körper reinzuspüren. Also komplett mich dem Jetzt hinzugeben. Nur dem, was jetzt ist. in keinster Weise in den nächsten Moment zu schauen, den es ja eh nicht gibt, ja, also dann ist es ja wieder jetzt, aber nur zu fühlen. Und ich bin da so drin aufgegangen, also das verstehe ich auch unter Hingabe, ja, dass man nicht mehr nach den Früchten schaut des Handelns, sondern nur nach dem Handeln selber. Und auf einmal, schwuppdiwupp, war ich, also ich habe so, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich da drin saß, aber auf einmal war ich viel, viel weiter in der Vorbeuge drin, als ich es jemals vorher war, komplett mühelos, komplett ohne Irritationen im Körper, und ich war total überrascht. Also das war ein ganz einprägsamer Moment für mich.
Und da finde ich jetzt wirklich hochinteressant, wie du es gemacht hast. Weil das ist jetzt natürlich auch für unsere Hörerschaft spannend, für euch da draußen, ihr Lieben.
Ja.
Also gab es da irgendwie einen Gedanken von, okay, ich lasse los?
Nein, der Gedanke war noch nicht mal da, das ist das Interessante. Also ich habe es auch danach nochmal versucht zu rekapitulieren, weil, wie der Geist so ist, ne? Man will es natürlich dann festhalten und, und wiederholen, ja? Was gar nicht so einfach ist, weil dann ist ja wieder der Geist im Wege, ja? Das Denken im Wege. Nee, ich habe... Ich weiß nicht, was das für ein Moment war. Das war wie so eine, so irgendwas, so eine, wie so eine Eingebung, oder ich weiß es gar nicht. Es hatte mit dem Denken gar nichts mehr zu tun. Ich habe es wirklich auch geschafft, komplett in die Gedankenleere zu kommen über die Beobachtung.
Schön.
Also ich glaube, das
genau,
ist so
richtig.
Ein ganz wichtiger Punkt, das Wie. Punkt, ne? Also ja, das Wie. Wenn man sich wirklich, und da kann man durchaus auch den Körper nutzen, die Sinnesorgane nutzen, die man so alle mitgegeben bekommen hat, ja, das ist ein ganz wichtiges Tool, finde ich, dabei, das leite ich so auch immer an, ja, auch in den Yoga-Klassen, sich wirklich komplett nur auf das, was im Körper gerade geschieht, zu konzentrieren. Also mit allem, was im Geiste da ist, komplett Konzentration auf das, was wahrnehmbar ist, und zwar nicht nur, also man verfeinert es ja dann auch, die Wahrnehmung, ja, also erstmal nimmt man das Grobe wahr und dann wird es immer feiner, dann geht es in die Muskulatur, dann geht es irgendwann in den Energiekörper hinein, das wird immer feiner, immer feiner. Man braucht natürlich auch längere Zeit dann in so einer Haltung, weil so schnell mal, das geht nicht, ne? Man darf auch keinen Zeitdruck haben, dass man jetzt weiß, in 5 Minuten muss man los zur Arbeit, sondern einfach mal sich so eine Auszeit zu gönnen und dann ins Beobachten zu kommen. Das ist so der, war für mich so der Schlüssel damals. Ja.
Ich glaube, das Schöne ist, also ich würde jetzt halt diesen Zustand bezeichnen, dass du dich wirklich losgelöst hast von den äußeren Schichten. Und du warst einfach reines Bewusstsein. So, du hast dich mit diesem reinen Bewusstsein connected und auch
connected,
da drin, da konntest du drin baden.
Ja.
So, und da waren dann keine Widerstände mehr, weil das reine Bewusstsein kennt ja keine Widerstände.
Ja.
Und das finde ich interessant, und das wird ja auch in der Meditation eben oder im Yoga oftmals genutzt. So in dem Moment, wo wir den Geist ausschalten und mehr im Fühlen drin sind, sind wir schon näher an dem tiefen Kern und wir sind eher verbunden mit unserer inneren Unbegrenztheit und mit der inneren Unendlichkeit, mit dem reinen Bewusstsein, du kannst es nennen, wie du magst. Und dieser Zustand ist halt Heilung.
Ja, ja.
Und lässt einen nochmal tiefer in den Moment letztendlich hineinfallen, wie du es jetzt halt in der Vorwärtsbeuge erlebt hast.
Ja, genau. Ja, also einfach diese, wie steht das in dem Vers, diese Hingabe ohne irgendetwas erreichen zu wollen.
Genau, ja. Ohne die Ergebnisse in den Vordergrund zu stellen.
Ja,
so,
ja.
Du tust es, weil du es tust.
Ja.
Du tust es nicht, um etwas zu erreichen. Und das ist auch ganz spannend, in den verschiedenen Hörbüchern hören wir immer wieder, also ob das jetzt halt von Sadhguru ist oder wenn du über Veit Linder oder Kurt Tepperwein und wie sie nicht alle heißen, wir tun nicht, um zu sein, so wie wir es normalerweise tun, sondern wir sind schon. Und aus diesem Sein
entsteht dann das Tun,
entsteht automatisch das Tun.
Ja. Und fast ein bisschen paradoxerweise, aber es ist tatsächlich dann so, dass dadurch, also wenn du in diesem hingebungsvollen Tun bist, entstehen dann die, die Früchte ganz von selbst.
Ja,
also,
genau.
Aber
genau.
Das, also tricky ist das, ja. Also du darfst natürlich nicht dich in die Hingabe hineinbringen wollen, damit du dann die Früchte leichter erreichst, ja, dann ist ja auch wieder ein Zweck damit verbunden. Das darf es natürlich so nicht machen.
Am Anfang steht, glaube ich, schon der Gedanke, okay,
ja,
ich praktiziere
genau.
Hingabe und dann genau. darf ich den Gedanken wieder loslassen
ja.
und darf mich einfach auflösen in dem, was ich gerade tue.
Ja. Ja? Also über die Wahrnehmung, übers Fühlen, übers genau. Spüren,
genau.
ja.
Genau.
Und über die Verfeinerung dieses Ganzen.
Genau. Der Verstand spielt aber trotzdem noch ein Stückchen weit eine Rolle, weil was hilft's mir denn, wenn ich in dieser westlichen Welt hier komplett nur Hingabe die ganze Zeit praktiziere und das, sag ich mal, meine To-Dos im Außen, die mich sozusagen als Mensch meine Steuern bezahlen lassen,
ja klar, du
mein,
musst ja
mein
noch
Bankkonto,
leben auch,
meine
ja.
Einkäufe und so weiter ja. und so fort. Also der Verstand spielt
ja.
natürlich noch eine Rolle.
Ja, und da kommt, das steht ja auch in dem Vers drin, ne? Man soll eben seine Grenzen erkennen und wahren, oder ich weiß nicht genau, wie
ja,
es da steht.
Genau, die eigenen Kräfte und Grenzen, die eigenen Kräfte und Grenzen wahren, also
ja,
Rücksicht
ja.
nehmen darauf.
Ja, genau.
Genau.
Also insofern, der Geist spielt da auf jeden Fall eine wichtige Rolle, darum haben wir ihn ja auch.
Richtig,
ja, wir haben
richtig.
Ihn ja auch aus einem bestimmten Grund.
Richtig.
Ja, und optimalerweise tatsächlich, um uns in der Spur zu halten. Also in einer vernünftigen Spur, Vernunft ist da auch ganz, ein ganz wichtiges Wort. Ja.
ja
und
genau.
aber in diesen Grenzen dann Hingabe zu praktizieren. Also beides ist miteinander verknüpft
genau.
in diesem Leben.
So, und jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja, wie kann ich denn jetzt Hingabe üben?
Ne? Mhm.
So, also ne, übe ich jetzt den ganzen Tag Hingabe? Oder übe ich jetzt 5 Minuten Hingabe? Und da können wir mal anfangen, dass wir sagen, okay, beispielsweise du kochst etwas.
Mhm.
Und für die Zeit des Kochens stellst du auch mal alle deine elektronischen
ja.
Devices ab.
Ja.
Keine Musik im Hintergrund, kein Handy, kein Geplärr im besten Fall. Und du konzentrierst dich einfach nur aufs Kochen. Du fühlst die Früchte, das Gemüse und so weiter und
ja.
so fort, was du zubereitest.
Genau, mit
du
den
riechst.
Sinnen einfach,
genau.
die ganzen
genau.
Eindrücke wahrnehmen.
Genau.
Und es ist so toll, wie sinnlich Kochen sein kann. Also das ist das war für mich auch zum Beispiel so ein großes Aha-Erlebnis, als ich das mal so ganz bewusst praktiziert habe. Ja, das ist unglaublich toll und das Essen schmeckt ganz anders.
Ja, und es hat eben diese reinigende Wirkung, Kriya.
Ja, genau.
Diese reinigende und gleichzeitig natürlich auch lichtvolle Wirkung, weil der Geist zur Ruhe kommt. Weil
ja.
du beschäftigst dich ja, während du kochst oder während du Asana machst, nicht mit den Problemen dieser Welt.
Also
oder
das Denken kommt zur Ruhe
genau.
und diese Funktion des Geistes, die Wahrnehmung, ja, die wird halt aktiviert und dadurch ist der Geist beschäftigt und kann ein bisschen vom Denken ablassen. Also so stelle ich mir das immer vor, diesen Mechanismus, ja, der da auch wieder was der Geist verstehen will. Aber das ist so meine Vorstellung davon, ne? Indem man über die Wahrnehmung geht, braucht das Denken nicht mehr so mächtig zu sein, weil der Geist was zu tun hat.
Das machst du ja auch in deinen Yogastunden schön, ne? Durch deine detaillierten Ansagen.
Genau, man ist einfach, der Geist ist beschäftigt,
genau.
ja, aber eben nicht mit dem eigenständigen Denken, mit dem er ja oft so ein bisschen wirr ausbüchst, ja, sondern ganz konzentriert auf bestimmte Dinge.
Finde ich schön.
Ja.
So, und das wirkt auf allen Ebenen reinigend.
Ja.
Körperlich reinigend, geistig reinigend, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt eben von Kriya-Yoga. Im Moment sein, leidenschaftlich zu handeln, ohne blind irgendeiner Geschichte hinterher zu rennen.
Ja.
Und dann bist du im Kriya-Yoga drin.
Dann bist du im Kriya-Yoga. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal nicht so ganz umsetzbar im Alltag an, ja, weil da bist du ja immer wieder auch durch äußere Gegebenheiten so ein bisschen gefangen in diesem, ich muss das und das erreichen. Aber meine Erfahrung ist dabei, je öfter ich das zum Beispiel auf der Yogamatte praktiziere oder bei solchen Sachen, wie du jetzt gerade so schön beschrieben hast, beim Kochen, oder einfach beim Spazierengehen, beim Schritt für Schritt. Ja. Ja, und je öfter du das da in diesen Aktivitäten umsetzt, irgendwann kommt das automatisch, also nimmt es immer mehr Raum ein in deinem Alltag. Das finde ich das Tolle daran. Es dauert natürlich, man muss auch geduldig sein, aber das ist auch schon wieder eine Übung, ja. Weil nicht dahin kommen zu wollen, dass man das integriert im Alltag, sondern einfach mal sein zu lassen. Das ist ja auch sowas, ne? Also das hat ja auch mit dem spirituellen Weg viel zu tun. Wenn man verstanden hat, wo geht's hin, dann auch wieder loszulassen davon, ich will jetzt in spiritueller Hinsicht was erreichen. Da ist man ja gleich schon wieder in so einem Leistungsdenken drin, irgendwas, was, wo man hin will. Auch da heißt es dann, loszulassen und wieder in den Moment zu kommen.
Ja, finde ich ganz spannend. Ich glaube, ein Aspekt ist eben auch, also den ich immer wieder lebe, zum Beispiel kurz vorm Einschlafen. Also ich bin jetzt keiner, der sich seine Ziele immer aufschreibt. Oder also ich mache es manchmal, aber ich mache es nicht immer. Ich konzentriere mich wirklich auf ein Gefühl vorm Einschlafen. So wie fühlt sich das an, wenn ich, keine Ahnung, das und das erreicht habe beispielsweise. So. Und dann gehe ich in dieses Gefühl rein, bade da drin und dann kann ich es aber auch wieder loslassen. So, und ich glaube, das ist auch irgendwie eine Form von Kriya-Yoga, weil ich während dem Alltag mich nicht mehr um diese Ziele kümmern muss.
Und ist es,
ich kann mich mehr
so,
der Leidenschaft hingeben,
genau,
das, was ich tue.
Ist es so, dass dein Handeln sich trotzdem darauf dann ausrichtet?
Automatisch,
ne? Ja.
Automatisch richtet sich das Handeln aus und das Universe bringt einem natürlich immer wieder die möglichen Türen, die aufgehen. Ich liebe einfach das Gesetz der Anziehung, LOA. Ja. Ich lebe ganz, ganz stark danach, schon seit Jahren. Und das ist für mich auch eine Form von Reinigung, weil ich mich im Alltag nicht so verzetteln brauche.
Genau. Das wird viel klarer, ne?
Ich kann mich zurücklehnen und habe mehr Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Die ja wieder mit dem Moment viel zu tun haben, Yoga zu unterrichten, zu podcasten mit dir und mit den anderen tollen Lehrerinnen und Lehrern. Ja.
Da gehört aber auch ganz viel Vertrauen erstmal dazu, ne? Also diesem, wie du jetzt so gesagt hast, dem Gesetz der Anziehung auch tatsächlich, also darauf zu vertrauen, dass das funktioniert. So,
ja.
Ne? Also
woran
wenn man damit
du?
Beginnt,
genau.
Ja, und noch die Erfahrung noch nicht gemacht hat, dann erstmal ins Vertrauen zu gehen und damit zu starten.
Genau. Und natürlich auch, wenn wir jetzt Kriya-Yoga einfach auch nochmal als reinigende Handlungen erstmal sieht, was machst du zu Hause, um in die Reinigung zu gehen, also um dich zu reinigen, körperlich, geistig, im Haushalt, Ernährung. So, und dann kommst du quasi über diesen reinigenden Gedanken und auch dein reinigendes Verhalten mehr und mehr zu dem Schluss, dass du sagst, im Moment zu sein, ist mit das Reinigendste, was es überhaupt gibt.
Du reinigst deinen Geist.
Genau. Genau. Das finde ich spannend, so ein bisschen so eine Entwicklung von außen nach innen, so was ist uns bekannt, die Außenwelt ist uns bekannt, bestimmte Handlungen sind bekannt und das kann ich so ein bisschen mit dem Gedanken der Reinigung behaften.
Ja, das ist spannend, wie du das jetzt beschrieben hast, also genau, erst fängt man an zum Beispiel mit seiner Umgebung, mit dem Haus, dann fährt man fort mit seinem Körper über Reinigung und Essen und so weiter, ja, und dann wird es auch immer feiner und irgendwann erreichst du den Geist und auch der Geist lässt sich reinigen, ja.
Genau.
Also eben über diese Achtsamkeit im Moment und
genau.
Diese Hingabe an den Moment. Genau. Ne?
Und es ist ein Weg von außen nach innen. Wir können ihn natürlich auch von innen nach außen gehen.
Ja, was automatisch wahrscheinlich passiert, wenn wir in der Reinigung im Innen angekommen sind, dann haben wir automatisch das Bedürfnis, auch im Außen rein zu werden.
Auf jeden Fall.
Das bedingt sich ja gegenseitig.
Und das Beispiel, was ich vorhin genannt hatte, bring dich in ein Gefühl von Reinheit und das Außen wird sich anpassen.
Das passt sich auf jeden Fall.
Also es gibt so diese beiden Wege, glaube ich. So. Ja. Ihr Lieben, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde gequatscht, Astrid, Wahnsinn.
Ja, unglaublich.
Ihr seht, es ist noch lange nicht beendet und gleichzeitig natürlich der Appell oder die Idee an dich und an euch da draußen, mit dem Begriff Kriya-Yoga mal so ein bisschen zu spielen, dir den Podcast vielleicht noch 2-3 Mal anzuhören, weil natürlich viele Infos da drin sind. Was tust du, um innerlich und äußerlich rein zu werden oder auch rein zu bleiben? Astrid, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Lass dir ganz gut gehen. Viele Grüße an euch nach Hause. Und vielen Dank auch für euer Feedback. Ciao.
Ciao.
Das war Chai Matte, Yoga-Philosophie im Café und wie Yoga so im Alltag geht. Ich hoffe, du konntest einigen Input mitnehmen und hattest eine entspannte Zeit. Weitere Informationen zu unseren Kursen und Workshops und zu unserem Online-Angebot findest du unter www.friedrich31.yoga. Hinterlass uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns sehr über Feedback. Bis bald.